hierher kommen, ihr habt schon so viele Predigten über die Jahreslosung gehört, nämlich alles, was ihr tut, das tut in Liebe. Ihr müsstet doch mittlerweile schon sehr liebevolle Menschen geworden sein. Heute kommt der ultimative Test für alle. Also ich würde mich schon als liebevollen Menschen bezeichnen. Ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Eltern, ich liebe meinen Mann natürlich. Ich liebe euch. Ich liebe viele Menschen. Wobei, es gibt da so einen Nachbarn. Das ist so ein richtiger Fiesling. Wir wollten vor einiger Zeit eine Rampe an unser Haus bauen, damit wir mit dem Rollstuhl ins Haus kommen, und haben deshalb einen Antrag beim Bauamt gestellt, dass wir diese Rampe bauen wollen. Und dieser Nachbar hat versucht, das zu verhindern. Ich weiß gar nicht wieso, weil der wohnt überhaupt nicht neben uns. Der besitzt nur das Grundstück. Der hat aber einen total bösen Brief an das Amt geschrieben und hat uns da angeklagt, wir würden irgendwelche Schwarzbauten haben und wir würden ja nur vorschieben, unser behindertes Kind. Und er hat versucht zu verhindern, dass wir eine Rampe bauen. Zum Glück hat er so übertrieben, dass das Amt ihn überhaupt nicht ernst genommen hat, und die kannten ihn außerdem auch schon. Und so konnten wir unsere Rampe bauen. Danach hat er uns einen Brief geschrieben und hat uns angedroht, er würde uns verklagen, wenn wir nicht dieses und jenes noch ändern würden. Wenn ihn was stört bei uns, er hätte mit uns reden können, aber er hat eskaliert gleich. Ich muss sagen, den zu lieben, ist schon schwer. Wie kann man jemanden lieben, der einem schaden möchte, der auch nicht mit einem reden möchte darüber? Und ich weiß nicht, ob ihr solche Nachbarn kennt, die so fies sind, oder ob es andere Leute gibt, wenn die nur in den Raum kommen, dann fängt es innerlich bei euch an zu kochen. Gibt es Menschen in deinem Leben, die dir so wehgetan haben, die dich so getäuscht haben, die dir geschadet haben, die alles dafür getan haben, dir das Leben schwer zu machen? Um diese Menschen geht es heute. Und den Text, den wir in der Bibel lesen, der ist eine Zumutung. Jesus sagt, eure Freunde zu lieben, das ist doch keine Kunst. Das kann jeder. Ihr sollt die lieben, die eure Feinde sind, die euch hassen, die euch belügen und betrügen, die euch bestehlen, die euch Schaden zufügen. Das ist eine Herausforderung. Aber wir wollen zuerst einmal Jesus selbst zu Wort kommen lassen und lesen, was er gesagt hat. Also aus Matthäus 5. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz des Mose heißt, wer jemand am Auge verletzt hat, soll selbst am Auge verletzt werden, und wer dem anderen einen Zahn ausschlägt, soll selbst einen Zahn dafür einbüßen. Das ist ja gerecht. Das sind jetzt meine Worte. Ich sage aber, wehrt euch nicht, wenn euch jemand Böses tut. Wer euch auf die rechte Wange schlägt, dem haltet auch die andere hin. Wenn ihr vor Gericht erscheinen müsst und euer Hemd wird euch abgenommen, gebt noch euren Mantel dazu. Wenn jemand von euch verlangt, eine Meile weit mit ihm zu gehen, dann geht 2 Meilen mit ihm. Gebt denen, die euch bitten, und kehrt denen nicht den Rücken, die etwas von euch borgen wollen. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz des Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten und die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich habe diesen Text jahrelang gelesen und fand ihn irgendwie nett. Ich hatte keine Feinde. Und solange es darum geht, Leute zu lieben, die man halt nicht so sehr mag, ja, meinetwegen. Aber stellt euch vor, eine ukrainische Frau liest diesen Text. Eine Frau, die seit 2 Jahren ihren Mann nicht mehr gesehen hat, wenn er noch lebt. Deren Haus zerbombt wurde, deren Kinder jede Nacht weinen vor Albträumen. Kann Gott von ihr verlangen, einen russischen Soldaten zu lieben? Kann Jesus von uns tatsächlich verlangen, die zu lieben, die unser Leben zerstören? Meint Jesus das wirklich ernst? Tatsächlich hat Jesus diese Worte in einem Land gesprochen, das vielleicht gar nicht so unähnlich ist in der Situation, in der die Ukraine gerade ist. Es waren Worte in einem besetzten Land, zu einem unterdrückten Volk. Die Römer sind mit Gewalt in Israel einmarschiert und wem das nicht passte, der wurde platt gemacht. Jesus ist in einem Land groß geworden, das stöhnte unter der Last der Fremdherrschaft. Die haben Gewalt erlebt. Seine Zuhörer wussten sehr wohl, wer die Feinde waren. Das war keine Theorie. Und Jesus beschreibt hier 3 Situationen. Das erste ist, wenn jemand dich auf die Wange schlägt. Das ist Gewalt. Und ich gehe davon aus, dass die Zuschauer auch noch ganz andere Arten von Gewalt erlebt haben. Das zweite ist, wenn ihr vor Gericht erscheinen müsst und euer Hemd wird euch abgenommen. Das klingt total nach juristischer Willkür. Der wird einem wirklich etwas abgenommen, das gehört sich nicht. Und das dritte, wenn jemand von euch verlangt, eine Meile weit mit ihm zu gehen, der verlangt das nicht, damit man so nett plaudern kann, sondern die werden das verlangt haben, damit man etwas trägt für die. Das ist Zwangsarbeit. Ich gehe davon aus, dass diese Situationen, die Jesus hier beschreibt, dass das Realität für die Leute waren. Dass die Leute, die Jesus zuhörten, das kannten. Und sie werden gedacht haben, so wie wir auch, das ist unfair. Was du uns forderst, ist unfair und es ist auch unmöglich. Die Römer gehören bestraft und nicht geliebt. Die Frage an dich ist, welchen Menschen würdest du eine gerechte Strafe wünschen? Wem wünschst du, dass er den Schmerz, den er dir zugefügt hat, selber mal spüren kann? Wäre das nicht gerecht? Meint Jesus ernsthaft, dass wir diese Leute lieben sollen? Dass du alles ertragen sollst, was man dir antut? Das kann doch kein Mensch. So eine Liebe ist übermenschlich. Und wir sind sehr versucht, bei diesem Text zu sagen, das ist unrealistisch. Das ist nicht ernst gemeint. Ich hatte einen Schüler, der kam mit einem T-Shirt in die Schule, da standen folgende Wörter drauf: Kann Schnee, will Schnee. Das ist jetzt eine kleine Lektion in Sächsisch für die Venezolaner. In Sächsisch, kann Schnee, will Schnee, heißt auf Deutsch, Hochdeutsch, kann ich nicht, will ich nicht. No puedo hacerlo, no quiero hacerlo. Wenn mein Schüler mit dieser Einstellung auch in den Unterricht kommt und die Aufgaben, die ich ihm stelle, dazu das sagt, dann muss ich ihm sagen, drück dich nicht vor der Herausforderung. Diese Einstellung schadet dir. Und lass dich auf die Aufgaben ein, die ich dir gebe, und du wirst dazulernen, du wirst weiterkommen. Und ich denke, so müssen wir uns auch der Herausforderung stellen, die Jesus uns hier gibt. Aber Jesus gibt uns auch Tipps, wie wir diese Liebe kriegen können. Und das erste ist, wir müssen dem Vorbild des Vaters folgen. In dem Text heißt es, handelt wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten und Ungerechten. Freunde lieben, das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr aber sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir sollen also dem Vorbild des Vaters nacheifern und wir sollen so werden, wie der Vater ist. Was bedeutet es, so zu werden wie unser himmlischer Vater? Ich möchte euch auf einen kleinen Exkurs einladen, darüber, wie die Erfahrungen unserer Eltern und unserer Herkunftsfamilie unser Denken prägen. Und ich beziehe mich darauf auf ein Buch von Danny Silk, Kultur der Ehre. Und in diesem Buch fasst er die Arbeit von einer Soziologin, Ruby Payne, zusammen. Und die hat ein Buch geschrieben, Understanding the Framework of Poverty. Sie hat also untersucht, wie unterschiedliche Menschen denken, je nachdem, mit wie viel Wohlstand sie aufgewachsen sind. Ob wir in Armut aufgewachsen sind, wo wir um Überleben kämpfen, oder ob wir in einer Mittelklasse aufgewachsen sind, wo harte Arbeit viel zählt, oder in der wohlhabenden Oberklasse, wo Geld immer für alles gereicht hat, das beeinflusst unser Denken und auch wie wir Prioritäten setzen. Und es kann viele gute Gründe geben, warum Kinder armer Leute auch arm bleiben und warum Kinder reicher Leute reich. Dieses Denken, diese Mentalität, mit der wir groß werden, spielt eine große Rolle, warum wir in der Gesellschaftsschicht bleiben, in der wir geprägt wurden. Und dieses Denken lernen wir von unseren Eltern und von den Leuten um uns herum. Die meisten Gemeinden in Deutschland sind Mittelschichtsgemeinden und wir sind es gewohnt, Veränderungen zu erarbeiten. Wenn wir mit großer Armut konfrontiert werden, stehen wir oft kopfschüttelnd da und fragen uns, na, warum verändern diese Leute nicht ihr Leben? Warum arbeiten die nicht einfach mehr? Und es fällt uns schwer zu verstehen, dass diese Menschen durch ihre Erfahrungswelt ihre Möglichkeiten anders einschätzen. Ich werde euch mal ein paar Beispiele geben für so ein Armuts-, ein Mittelklasse- und eine Wohlstandsmentalität. Ich muss dazu sagen, dass diese Untersuchung aus Amerika kommt und vielleicht ist nicht immer alles auf alle Kulturen 1:1 übertragbar und schon gar nicht auf jede einzelne Person. Ich fand es trotzdem sehr erkenntnisreich. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass das eine Beschreibung ist. Das ist nicht wertend gedacht. Wir finden uns da irgendwo drin wieder, aber es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es beschreibt einfach nur, wie Menschen unterschiedlich denken. Das erste Beispiel ist Essen gehen. Welches Restaurant würde jemand empfehlen mit den entsprechenden Mentalitäten? Die Menschen, die in Armut aufgewachsen sind, die würden wahrscheinlich ein All-You-Can-Eat-Buffet empfehlen. Sie legen Wert auf Quantität, auf Menge. Sie würden sagen, boah, in diesem Lokal, da zahle ich 10 Euro und ich kann so viel essen, wie ich will, da wäre ich so richtig satt, das ist voll super, geh da hin. Menschen, die in der Mittelschicht aufwachsen, für die spielt die Menge nicht so sehr die Rolle. Die gehen davon aus, man wird satt. Die würden auf Qualität achten. Die würden sagen, Mensch, da hat dieses Lokal eröffnet. Das ist schon ein bisschen teuer, aber das Essen ist so super und der Service ist super. Und die haben Bioprodukte, die kaufen auch lokal ein. Da musst du mal hingehen, das lohnt sich richtig, das ist richtig super Essen. Die Oberschicht wieder, für die ist Qualität und Quantität auch kein Thema. Wenn ihr mal gesehen habt, ich war nie in einem Sterne-Restaurant, aber wenn man mal so einen Teller gesehen hat, was da serviert wird, da ist ja fast nichts drauf. Da ist so ein paar Spritzer von diesem und ein Klecks von dem, aber das Ganze ist ein Kunstwerk. Da geht es um die Präsentation. Und erst wenn das Essen eine Komposition ist, wo alles stimmt, wo auch das optisch anspricht, wo der Raum anspricht, wo das Erlebnis, ja, des Essens zu einem Genuss eines Kunstwerks wird, das würden die weiterempfehlen. Das zweite Beispiel ist die Bestimmung im Leben. Menschen, die in Armut aufgewachsen sind, neigen dazu, das Schicksal als ihre Bestimmung zu sehen. Es ist Schicksal, die Situation, in der ich lebe. Und sie fühlen sich machtlos, etwas zu verändern. Menschen aus der Mittelschicht glauben eher an die Kraft der guten Entscheidung. Wir müssen gute Entscheidungen treffen und mit unseren guten Entscheidungen können wir unser Leben in die eine oder andere Richtung bewegen. Menschen aus der Oberschicht wiederum glauben eher an eine Verpflichtung. Es gibt diesen Begriff Adel verpflichtet. Sie wissen, dass sie privilegiert sind und sehen darin eine Verpflichtung, aus dieser privilegierten Haltung etwas Gutes zu tun. Das kann natürlich sehr unterschiedlich aussehen. Wie gesagt, das ist eine Untersuchung, die so große, grobe Züge gibt. Es sagt nichts über den Einzelnen aus. Aber es zeigt, dass unser Denken sehr geprägt wird von unserer Herkunft. Und sehr oft nehmen wir unser Denken und übertragen das auf unseren Glauben und denken, dass Gott genauso denkt wie wir in unserer entsprechenden Wohlstandsschublade und dass Gemeinde so funktionieren muss, wie das in unserer Mentalität vorgesehen ist. Und dann fällt es uns schwer, Menschen zu integrieren, die anders denken, weil sie anders geprägt sind. Und deshalb finde ich diese Beobachtungen von Ruby Payne sehr interessant, weil sie zeigen, dass wir uns unserer Prägung so bewusst sein müssen. Nun ist der Wohlstand, den Gott uns gibt, eine andere Währung. Es geht nicht um Geld oder materielle Dinge, sondern es geht um Liebe. Der Wohlstand, den Gott uns gibt, ist Liebe. Wenn wir dieses Modell von Ruby Payne mal auf die Liebe übertragen, dann ist die Frage an uns, welche Erfahrungen mit Liebe haben unser Leben geprägt? War Liebe in deinem Leben Mangelware? Musstest du darum kämpfen? Dann wirst du oft das Gefühl haben, zu kurz zu kommen und dir Anerkennung erkämpfen müssen. Oder das Gefühl haben, du musst sie dir erkämpfen. Und es wird dir schwerfallen, großzügig Liebe weiterzugeben. Kann schon die nächste Folie machen. Viele von uns haben wahrscheinlich durchaus auch viel Liebe erlebt, aber oft war Anerkennung und Wertschätzung daran geknüpft, dass wir uns angepasst verhalten haben oder dass wir etwas dafür getan haben. Auch das prägt uns und belastet uns, das Gefühl, immer etwas leisten zu müssen, immer an sich arbeiten zu müssen, sich optimieren zu müssen, um liebenswert zu bleiben. Wir Menschen wachsen liebesmäßig in der Regel entweder in der Armuts- oder Mittelschicht auf. Doch wenn Gott unser Vater ist, der einen absoluten Reichtum an Liebe hat, sollten wir dann nicht eine Mentalität des Überflusses und des Wohlstandes haben? Gott ist ein megareicher Vater. Er hat Liebe im Überfluss und er gibt gerne, er ist die Liebe selbst. Er liebt in so einem Überfluss, dass er nicht unterscheidet zwischen den Guten und den Bösen. Er gießt mit der Gießkanne seine Liebe über alle aus. Wir bereiten gerade Weihnachten vor. Und Weihnachten ist das Fest, wo wir feiern, wo alle feiern, die Guten wie die Bösen, dass Gott zu uns gekommen ist. Er ist zu uns allen gekommen. Wir wollen auch das Abendmahl feiern heute. Wir feiern, dass Gott sich gegeben hat für alle, für die Guten wie die Schlechten. Und so ein Vater, der so großzügig liebt, wenn der uns prägt, wird es nicht auch unser Mindset verändern, wie wir Liebe weitergeben können? Wir können bei Gott diesen Wohlstand an Liebe erleben, der uns dann auch großzügig macht, egal ob die Leute gut zu uns sind oder nicht. Eine Großzügigkeit im Umgang mit Liebe, sodass wir einfach geben können, wenn uns etwas genommen wird, weil wir wissen, dass wir einen mega reichen Vater haben, der uns genauso großzügig gibt, was wir brauchen. Ich habe als Kind einmal diese Großzügigkeit Gottes sehr konkret erlebt. Ich hatte gerade meinen 10. Geburtstag gefeiert und mein großer Traum war, ein Fernglas zu kriegen. Ich hatte welche in einem Laden gesehen und die kosteten etwa 100 Mark damals. Das war sehr, sehr viel Geld für mich. Und ich habe gespart und alle, die zu meinem Geburtstag kamen, hatten mir Geld gegeben, wie ich es mir gewünscht hatte. Und nun hatte ich 90 D-Mark zusammen. Und ich bin meinem großen Traum, dieses Fernglas zu kaufen, schon sehr nahe gekommen. Und weil ich mich so sehr über mein Geld freute, ließ ich es einfach sichtbar in meinem Zimmer liegen, sodass ich es immer sehen konnte und mich darüber freuen konnte, dass ich bald ein Fernglas kaufen konnte. Und jetzt gab es in meiner Klasse ein Mädchen und deren Familie wurde asozial genannt. Sie kam schmutzig in die Schule, sie war immer ungekämmt. Ihre Eltern schienen nicht viel Geld zu haben und sich aber auch nicht um ihre Kinder zu kümmern. Das Mädchen wurde oft von anderen gehänselt und ich habe mir aber Mühe gegeben, nett zu sein, weil ich gelernt hatte, dass wir als Christen ja alle lieben sollen. Und ich denke, dass meine Eltern mir das auch gut vorgelebt haben. Eines Tages vor den Sommerferien brachte ich sie mit zu mir nach Hause und als sie wieder ging, stellte ich fest, dass mein Geld weg war. Ich war sehr enttäuscht, ich war entsetzt, ich war wütend, ich war traurig. Aber ich wusste, dass Jesus gesagt hatte, dass wir unsere Feinde lieben sollten und dass wenn uns etwas genommen wird, dass wir uns dann nicht wehren sollten. Ich wusste, dass es gut ist, das zu tun, was Gott will. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich denke, es war ein Kampf. Aber ich habe am Ende beschlossen, ihr zu vergeben und sie nicht zu beschuldigen. Ich glaube, ich hatte ihr einen Brief geschrieben. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, sie jemals wiedergesehen zu haben, weil sie nicht mehr in die Schule kam. Ich hatte eine Freundin verloren und ich hatte meinen Traum von einem Fernglas verloren. Ein paar Tage später kam meine Mutter und gab mir 100 Mark. Sie hatte die Geschichte, wie ich diesem Mädchen vergeben hatte, einer Freundin erzählt. Und diese Freundin war so gerührt gewesen, dass sie mir einfach 100 Mark schenkte. Ich war total glücklich. Das Mädchen hatte mir 90 Mark gestohlen, jetzt hatte Gott mir 100 Mark gegeben. Ich hatte sogar 10 Mark verdient. So großzügig war Gott. Und ich konnte gehen und mir dieses Fernglas kaufen. Gott ist großzügig. Er lässt die Liebe, die wir weitergeben, lässt er nicht unbelohnt. Und wenn wir jemanden, der uns wehgetan hat, vergeben, wenn wir dem, der es nicht verdient hat, Liebe geben, dann ist das in Gottes Augen unglaublich kostbar. Und er wird uns ein Stück von seiner Vollkommenheit erleben lassen. Das heißt nicht, dass es irgendwie das gut macht, was passiert ist. Unrecht bleibt Unrecht. Aber das heißt, dass wir uns von der Bitterkeit lösen können, die das Unrecht in uns auslöst. Ja, wie kriegen wir so ein Wohlstandsdenken? Wir müssen Gott, unseren Vater, besser kennenlernen. Wir müssen Zeit mit ihm verbringen. Wir müssen uns mit seinem Reichtum beschäftigen, seinen Verheißungen. Und wir müssen lernen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen, damit wir immer mehr und mehr begreifen, wie vieles von dem, was uns hier beschäftigt, was uns Schmerz an Bedeutung verliert, vor dem Hintergrund dessen, was Gott für uns getan hat und für uns bereithält, was wir heute im Abendmahl feiern, was wir im Advent feiern. Und Jesus gibt uns einen ganz, ganz konkret praktischen Tipp, wie wir dieses Liebes-Mindset kriegen können. Betet für die, die euch verfolgen, in Vers 44. Es ist nicht immer leicht, für jemanden zu beten. Und manchmal heißt es vielleicht, Gott erstmal den Frust über die andere Person vor die Füße zu werfen. Mir erzählte eine Freundin vor langer Zeit, dass sie sich sehr über einen Mann in der Gemeinde geärgert hatte. Er war sehr hart und verurteilend und sie war verletzt und wütend. Aber sie betete für ihn. Und während sie für ihn betete, hatte sie ein Bild von diesem Mann als kleinen Jungen. Und sie sah ihn in einer Situation, in der er schwach und hilflos war. Und ihr wurde auf einmal klar, dass die Härte dieses Mannes daher kam, dass er seine eigene Schwäche und Hilflosigkeit überspielen wollte. Seine Härte, seine Verurteilung, das war eine Folge seiner eigenen Verletzlichkeit. Und auf einmal empfand meine Freundin keinen Ärger mehr, sondern Mitleid. Ihre Bitterkeit gegen den Mann verflog und sie kriegte so etwas wie Verständnis und sie konnte anders mit ihm umgehen. Wenn wir für eine andere Person beten, lassen wir zu, dass Gott in unsere Gedanken kommt und unsere Wahrnehmung von dieser Person verändert. Wir lassen zu, dass seine heilende Kraft eine Chance hat, in uns zu wirken. Und wir lassen zu, dass seine großzügige Liebe anfängt, in unserem Denken zu wirken. Egal was passiert, was wir an Gewalt oder Willkür erleben, wir finden Sicherheit bei ihm, wir finden Gerechtigkeit bei ihm und wir finden einen unendlichen Reichtum an Liebe bei ihm. Ich habe als Lehrerin diesen Spruch gelernt, der kommt hier auch gleich. Wir brauchen Liebe am meisten, wenn wir sie am wenigsten verdienen. Und ich finde, das ist so wahr. Bei den Kindern und Jugendlichen, mit denen ich arbeite, erlebe ich das sehr oft. So oft sehen wir nur, der andere hat Liebe nicht verdient. Aber wenn wir anfangen, für ihn zu beten, fangen wir an zu sehen, wie sehr er sie braucht. Und ich könnte euch einige Geschichten erzählen, wie Jesus meine Beziehung zu anderen verändert hat, nachdem ich für sie gebetet habe. Aber ich wünsche euch eigentlich jedem von euch, dass ihr das selber erleben könnt. Ich habe euch am Anfang von unserem Nachbarn erzählt, bei dem es mir schwer fiel, ihn mit liebevollen Augen zu sehen. Und heute wünschte ich, wir hätten mehr für ihn gebetet. Nachdem er uns diesen Brief mit den Drohungen geschrieben hatte, hörten wir lange Zeit nichts mehr von ihm. Und einige Zeit später erzählte uns ein anderer Nachbar, dass dieser böse Nachbar plötzlich gestorben sei. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Es wirkte ein bisschen wie ein Gottesurteil. Ich weiß nichts über die genauen Umstände, aber mir scheint, dass er so viel Streit in seinem Leben hatte, dass er nicht in Frieden gehen konnte. Und das habe ich ihm wirklich nicht gewünscht. Ich wünschte tatsächlich, wir hätten mehr für ihn gebetet und wir hätten mehr Liebe für ihn gehabt. Bevor wir jetzt ins Abendmahl gehen, möchte ich euch zwei Gedanken zum Nachdenken mitgeben. Das eine ist, gegen welche Person trägst du Bitterkeit im Herzen? Bete für diese Person und bitte Gott, die Bitterkeit gegen Liebe zu tauschen. Und die andere ist, welche Liebesmentalität begleitet dich in deinem Leben? Hast du eine Armutsmentalität, ein Mittelklasse-Denken oder eine Wohlstandsmentalität? Bitte Gott, dir einen Bereich zu zeigen, wo du von einem Mangel an Liebe geprägt bist. Und bitte ihn, dir seinen Reichtum an Liebe zu geben. Ich möchte jetzt, bevor wir dann zum Abendmahl gehen, euch 2 Minuten geben, um über diese Fragen nachzudenken. Und dann vielleicht mit neuer Liebe im Herzen dann zum Abendmahl zu gehen.